SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 15.
Im Mai sah sie den Wald aus seinen Bildern zum zweiten Mal. Eine grüne Kathedrale mit moosbewachsenen Eichen als Apsiden. Und nun erzählten sie einander Geschichten, kamen ins Gespräch. Dann schwiegen sie wieder. Mit ihm zu reden war so einfach wie denken, fand sie. Die Unterhaltung kam und ging ganz sanft. Er sprach von den Wäldern, den Bäumen, den Vögeln des Frühlings. Sie kam sich vor wie ein Kind. All diese neuen Namen und Bezeichnungen, als wäre sie Adam. Sie musste nur zuhören. Und er war froh, reden zu dürfen. Er erzählte ihr von seiner Kindheit in Connecticut, den Malstunden, die sein Onkel bezahlt hatte, seiner ersten Ausbildung bei einem Porträtmaler in Hartford, seinen ersten Landschaftsbildern, seiner Bildungsreise nach Europa und seinen frühen Ausstellungen, Gemälden von Inselgebirgen und überwachsenen Ruinen, den Menschenmassen, die vor den Galerien Schlange standen, dem Lärm und dem Getöse, der gesegneten Stille, die er hier oben in den Bergen gefunden hatte, dem schräg einfallenden Licht, den dahineilenden Wolken, den rauschenden Bächen, der Ekstase und den Wundern der Natur. Er hatte sich verliebt, sagte er, und ihr Herz schlug schneller. Er hatte sich in das Haus verliebt und es aus einer Laune heraus gekauft, hatte später aber feststellen müssen, dass seine Frau diese Liebe nicht teilte. Seine Frau war mit den Kindern nach Boston gezogen, und er hatte einen Anfall von Melancholie erlitten, wie sie ihn seit seiner Jugend plagten. Doch dieser war so schlimm, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er hielt inne, und sie sah auf. Er sagte, er hoffe, er habe sie nicht allzu sehr erschüttert. Nein, ihr scheint... Ich wollte nur... Er ballte die Fäuste, um die Tränen zurückzuhalten. Aber sie hatte Bescheid gewusst, hatte die Narben auf seiner Brust und an seinem Rücken gesehen, hatte bemerkt, wie sich manchmal sein Blick verfinsterte, hatte geahnt, warum in seinen Skizzenbüchern einige Monate fehlen. Am nächsten Morgen stand sie früh auf, noch vor ihm. Sie ritt zum Gemischtwarenladen, rief den Verkäufer herbei und drückte ihm $3 ihres eigenen Geldes in die Hand. Es dauerte 2 Wochen, bis die Farben aus Boston eintrafen. Mittlerweile war es Juni. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg in die Schlucht. Er ging allein, was sie schmerzte, aber sie trug seine Staffelei, Leinwände und Farben und ließ sich neben ihm nieder, wenn er sich an die Arbeit machte. Bislang hatte sie sich nie für Malerei interessiert. Vielleicht hatte sie in den anderen Häusern, in denen sie arbeitete, ab und zu innegehalten und sich die Werke angeschaut, die die Flure zierten. Aber nun kam es ihr vor, als hätte sie diese Bilder nie wirklich als etwas betrachtet, das ein anderer Mensch geschaffen hatte. Jetzt mit William hatte sie das Gefühl, sie würde die Welt neu entdecken. Sie beobachtete seine Augen und fragte sich, was er wohl sah. Die Form von Steinen und Schatten, die 1000 Grüntöne, die dem Moos innewohnten, die Muskeln, die sich in den Ästen der Bäume verbargen. Sie beobachtete, wie das alles auf seiner Leinwand erschien. Ich war das, dachte sie. Ich habe ihn wieder in Ordnung gebracht. Juni. Nur für eine Weile, hatte die Tochter gesagt. Gleich zu Beginn hatte sie sich eine kleine Liege neben seinem Bett aufgestellt, für den Fall, dass er sie des Nachts brauchte. Sie schlief immer noch dort, ganz in seiner Nähe. Und das Haus, das Durcheinander, das Wirrwarr seiner Zimmer? Sie wusch den Mäusekot aus den Laken, leerte die Feuerstellen und reinigte die Lampen, sodass sie wieder hell leuchteten, sortierte sein Sammelsurium, tat die Goldrauten fort, draußen blühten sie bereits wieder, brachte die verdorrten Pilze zurück in den Wald, behielt das Geweih, weil und einige der Steine und Kalebassen und einige der Vogelnester. Die anderen trug sie leise über die Wiese und legte sie wie kleine Opfergaben am Ufer des Flusses ab. Die Vogeleier ließ sie liegen, staubte sie aber vorsichtig ab. Sie brachte Ordnung in die Unordnung und entwirrte das Wirrwarr. Sie nannte ihn immer noch Mr. Teal, aber in ihren Gedanken William. »Bevor ihr kamt«, sagte er, »hatte ich 3 Jahre lang kaum mein Bett verlassen.« All das erzählt sie der Erde, damit die Welt erfährt, was als nächstes geschah. Im Sommer, wenn die Tage lang waren, hielten sie sich so lange im Wald auf, wie das Licht es zuließ. Im Herbst ebenso. Im Winter blieben sie daheim und lasen. Dickens, Hawthorne, Wordsworth. In besonders dunklen Nächten Poe. Camões. Für sie, sagte er, und wollte wissen, wie der Name auf Portugiesisch klang. Erasmus Nash, dessen Werke er in großer Zahl besaß und mit dem er einst befreundet gewesen war. »Sucht eines aus«, hatte er ihr gesagt, und sie war in die Bibliothek gegangen, hatte einen Band herausgesucht und ihm gebracht. Wie auch am nächsten Abend. Und diesmal sah sie das Bündel, das hinter den Büchern versteckt war. Sofort erkannte sie seine Handschrift. »Briefe an I.N.« Als hätte er sie nie abgeschickt. Als hätte man sie zurückgeschickt. Sie gehörten ihm. Sie hatte kein Recht, sie zu lesen. Sie las sie, stehend, im schwachen Licht der Lampe. »Werter Freund, ich wollte euch bloß in aller Kürze mitteilen, dass ich wohlbehalten hier eingetroffen bin.« Das ist der erste Teil des Geheimnisses, der seine. Jener Teil, den er vor der Welt und vor ihr verborgen hielt und von dem sie auch später nie jemandem erzählt hat. Sie hält inne, hebt den Kopf und sieht sich in der Schlucht um. Zu ihrem Erstaunen stellt sie fest, dass noch mehr Schnee gefallen ist, ihren Mantel bestäubt und sich in der Kapuze gesammelt hat. Ihre Stirn ist kalt von der Stelle, an der sie den gefrorenen Boden berührt hat. Sie betastet das Loch, in dem sich die Worte gesammelt haben, noch warm von ihrem Atem. Hatte er gewollt, dass sie die Briefe findet? Hatte sie es schon geahnt? Waren ihr die Lücken in seiner Geschichte aufgefallen? Seine Frau war mit den Kindern nach Boston gezogen und er hatte einen Anfall von Melancholie erlitten, wie sie ihn seit seiner Jugend plagten. Doch dieser war so schlimm, dass er sich das Leben nehmen wollte. Sollte sie ihm sagen, dass sie die Briefe gefunden hatte? Sollte sie ihm von der Wut berichten, die sie in sich aufsteigen spürte, als sie sie las? Welche Bilder ihr dabei in den Kopf kamen? Vulgäre Bilder von traurigen Männern, die durch die Gassen an den Bostoner Docks schlichen und einander verstohlene Blicke zuwarfen. Sollte sie ihm sagen, dass sie ihm ihr Leben geschenkt hatte? Dass sie ihn als gebrechlichen Mann vorgefunden und zurück ins Leben gebracht hatte? Das alles erzählt sie, auf dem gefrorenen Boden liegend, dem Erdreich. Das erzählt sie den Wurzeln und den Regenwürmern und den gefrorenen Käfern. Sie hat ihr Leben für ihn geopfert. Das alles sollen sie wissen, bevor sie ihnen berichtet, was dann geschah. Immer noch Winter. Die Schneestürme legten eine Pause ein. In der Woche zuvor hatten sie einen Ausflug zum See bei Bettsbridge unternommen. Sie betraten den zugefrorenen See, lauschten dem Stöhnen und Knacken, dem dumpfen Getöse in der Tiefe unter ihnen. Es war zu kalt, um den Pinsel zu halten, aber seine Augen betrachteten aufmerksam die weißgraue Eisdecke. Sie stand neben ihm und wünschte sich so sehr, dass es für immer so sein könnte. Sie beide, mitten auf diesem großen See. Um sie herum zu ihren Füßen lagen Steine, von den Kindern aus dem Dorf auf das Eis geworfen, ruhten dort zwischen Wasser und Himmel. Später war sie vor seinem Haus, ihrer beider Haus, während William drinnen saß und malte. In der Ferne sah sie Mr. Lund, ihren Nachbarn. Mit erhobenem Arm schwenkte er einen Brief. Er war in Oakfield auf dem Postamt gewesen. »Für Mr. Teal«, rief er und kam ihr entgegen. Verwirrt drehte sie den Brief in ihren Händen. William schrieb sich mit niemandem, und es stand kein Absender auf dem Umschlag. Aber sie liebte ihn, und zwischen Liebenden sollte es keine Geheimnisse geben. »Mein lieber Freund«, stand da. Sie musste abbrechen und tief durchatmen. »Mein lieber Freund«, ich war ganz aufgewühlt, als ich deinen Brief vom Januar erhielt. Auch ich habe dieser Tage an dich gedacht. Wie ich in Wahrheit mein ganzes Leben lang an dich gedacht habe und mir gewünscht habe, dass der Sommer damals ad infinitum hätte dauern mögen. Ich bin nun ein alter Mann. Wir sind beide alte Männer. Clara ist, wie du vielleicht gehört hast, im vergangenen Jahr nach langer Krankheit verstorben. Es gäbe so vieles zu sagen. Aber du hast mir eine Frage gestellt. Die kurze Antwort lautet, ja, ich komme sehr gern. Ich warte nur darauf, dass du mir mitteilst, wann. I.N. In den Bäumen über ihr rief ein Rotkardinal. Ich war ganz aufgewühlt, als ich deinen Brief vom Januar erhielt. Aber wie und wann hat der William ihm geschrieben? Tag für Tag kochte sie ihm das Essen, schlief sie neben seinem Bett, spazierte sie mit ihm auf den Pfaden, die durch den verschneiten Obstgarten führten. Sie konnte sich nicht entsinnen, dass er irgendwann einen Brief geschrieben hatte, nicht einmal an seine Tochter. Das hätte sie mitbekommen. Und doch war es so. Hier war der Beweis. Und wenn der Mann kommt, was wird dann aus mir? Dachte sie. Dieser Mann, dessen Worte sie William während seiner Genesung vorgelesen hatte. Sie, die ihn als gebrechlichen Mann vorgefunden und zurück ins Leben gebracht hatte. Sagt sie und schiebt die Erde zusammen, mit der sie die Geschichte begraben will. Hellblauer Himmel über ihr. Mr. Lund verschwand am Ende der Straße. William war in seinem Atelier im hinteren Teil des Hauses. Um sie herum erhoben sich die Wälder, die Berge, die stillen Bäume, die William sie von ganzem Herzen zu lieben gelehrt hatte. Nein, dachte sie, sie brauchten nicht noch jemanden. Ein Eichhörnchen stimmte in das Gezeter des Rotkardinals ein. Die Entscheidung war einfach. Schon einmal, vor langer Zeit, war er vom rechten Weg abgekommen und hatte alles verloren. Jetzt hatte er sie. Und er würde sie brauchen, wenn es mit ihm zu Ende ging. Sie, die ihn als gebrechlichen Mann vorgefunden hatte. Sie riss den Brief zu Streifen, die sie ganz langsam zerknüllte. Drinnen brannte Feuer im Ofen. Dort würde sie sie gleich hineinwerfen. Sie beeilte sich, denn er wartete. Er wartete schon eine Ewigkeit. 6. Es hatte begonnen wie immer. Im Salon des großen Hauses, wo drei gepolsterte Stühle um einen kleinen runden Tisch aufgestellt waren. Das Licht war ausgeschaltet und die Vorhänge waren zugezogen, damit das Licht des Mondes, der draußen den Schnee leuchten ließ, nicht hereinfiel. Anastasia Rossi, gebürtig Edith Simmons, saß aufrecht. Ihr massiger Körper füllte den Stuhl bis zu den Armlehnen. Sie trug das Kostüm, das sie zu jeder spiritistischen Sitzung anlegte. Einen Seidenkimono mit Batistbesatz, Ketten mit Gagatperlen, die sich über ihren Busen ergossen, ein Pocahontas-Stirnband mit Diadem und Straußenfedern. Zu ihrer Rechten saß Mr. Farnsworth, ein großer, bärtiger Mann mit rotbraunen Augenbrauen, mit dem sie noch am Vormittag unter einem ausgestopften Berglöwen kopuliert hatte, dessen zurückgeschobene Lippen ein furchterregendes Gebiss entblößten. Gemeint ist der Berglöwe. Zu ihrer Linken saß Mrs. Farnsworth, eine zierliche, zur Hysterie neigende Frau in einer hochgeschlossenen Bluse mit Biedermeierärmeln. Ihre dürren Finger zitterten in Anastasias großer Hand. Sie hatte um die Seance gebeten. Im August hatte sie zum ersten Mal die Geister gehört, die Anastasia nun besänftigen sollte. 2 Tage zuvor war sie in dem Haus eingetroffen. Normalerweise blieb sie nie so lange bei ein und demselben Klienten. In psychologischer Hinsicht erzielten Besuche, bei denen sie rasch auftauchte und ebenso rasch wieder verschwand, den größten Effekt. Aber als sie auf halbem Weg das Tal hinauf war, hatte ein Unwetter eingesetzt. Und als sie das Haus erreichte, schneite es bereits so stark, dass sie die Spuren der Kutsche hinter sich nicht mehr sehen konnte. Und Mrs. Farnsworth, ohne die sich die Prozedur nicht durchführen ließ, hatte zum wiederholten Mal einen Anfall erlitten, nachdem sie von den Einzelheiten des Spuks berichtet hatte. Im Nachhinein betrachtet war diese Verzögerung ein Glücksfall. Nicht nur, weil sie ihnen den Koitus erleichtert hatte, der ihrer anfänglichen Abneigung gegen Mr. Farnsworth zum Trotz unerwartet befriedigend gewesen war, sondern auch aus professionellen Gründen. Der vorliegende Fall erwies sich nämlich als recht knifflig und würde sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten bringen. Da war es durchaus nicht von Nachteil, dass sie Zeit hatte, sich die Bewohner und das Haus näher anzuschauen. Zeit war ohnehin stets nützlich. Es war nicht immer einfach, ihre Klienten davon zu überzeugen, dass die Worte, die sie im Dunkeln flüsterte, tatsächlich von deren verstorbenen Angehörigen kamen. Und obwohl sie eine hervorragende Menschenkenntnis besaß und obwohl sie ihren Klienten und deren Familien große Erleichterung brachte, und daran glaubte sie wirklich, war sie sich dennoch bewusst, dass ihre spiritistischen Sitzungen streng genommen bloß Theater waren und die Stimmen ihrer Fantasie entsprangen. Im Grunde waren alle Facetten ihres Auftretens ein großer Schwindel. Von ihren schamanischen Amuletten bis hin zu ihrer angeblich russisch-indianischen Abstammung. In Wirklichkeit war sie irisch in dritter Generation. Dass eine Scharlatanin zu Beginn des 20. Jahrhunderts in genügend Salons im Staate New York und im Westen von Massachusetts auftreten konnte, um sich einen komfortablen Lebensstil zu leisten, war an sich nicht bemerkenswert. Im Reigen der Geisterbeschwörer, die Tische schweben ließen und Ektoplasma herbeizauberten, war Anastasia jedoch eine große Ausnahme, denn sie war so begabt, dass sie beschlossen hatte, ihre Tätigkeit sei tatsächlich eine gewisse Art von Magie. Zu diesem Beruf war sie über ihre Schwester gekommen, die ganz richtig geahnt hatte, dass das blasse Mädchen, das mit großen Augen die Welt betrachtete, eine gewisse Affinität zum Außergewöhnlichen besaß und sie zu einer Seance mitgenommen hatte. Dort wurde Edith, als sie mitbekam, dass das Medium an ihrem Stiefel ein Stück Eisen befestigt hatte, mit dem es selbst die Antworten der Geister auf den Fußboden stampfte, von einem Moment auf den anderen so wütend, dass sie beschloss, dem Ehrengast den Rang abzulaufen. Edith warf sich auf den Tisch, krümmte den Rücken, zerrte an ihrem Mieder und schrie mit der Stimme eines römischen Kaisers namens Augustus Titus. Was war in sie gefahren? Definitiv nicht Augustus Titus, den sie soeben erfunden hatte. Es gab in ihrer Familie keinerlei esoterische Tendenzen. Ihre Mutter arbeitete in einer Textilfabrik. Ihr Vater war Hausierer und verkaufte Haarpomade. Sie waren fromm, aber auf die langweilige, vorhersehbare Art, die sich lediglich darin ausdrückte, dass sie sonntags in die Kirche gingen. Edith hatte kein tiefergehendes Interesse am Jenseits, aber sie war eine Frau, deren Hunger nach der Welt größer war als das, was die Welt ihr bot. Transzendenz fand sie im Theater, in der Pantomime, in der Burleske. Und als sie erst einmal angefangen hatte, konnte sie nichts mehr aufhalten. Welch eine Freude sie dabei empfand. Sie sah ganze Universen in einer Kristallkugel, zog sich zusammengerollte Streifen feinen Seidtuchs aus ihrem Mund und nannte es Ektoplasma, klopfte mit Hilfe eines Bleigewichts, das mit einer Schnur an ihrem Hüfthalter befestigt war, Botschaften aus dem Jenseits auf die Dielen. Es war ein einträgliches Geschäft. Insbesondere die Familien von Gefallenen stellten trotz der Jahrzehnte, die seit dem Krieg vergangen waren, eine unerschütterliche Leichtgläubigkeit zur Schau. Und all die Verheißungen des neuen, modernen Jahrhunderts schienen umso mehr Menschen in eine abergläubische, umnachtete Vergangenheit zu treiben. 5 Jahre lang arbeitete sie allein, bis ihr eines Tages ein junger Mann, der sie im Wohnzimmer eines reichen Ehepaars in Albany beobachtet hatte, im Flur wortlos in die Bluse griff und das Seidtuch herauszog, auf das sie Gespenster gemalt hatte. Sie holte aus, um ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Er bekam ihr Handgelenk zu fassen. Sein Name war George Rossi. Er war der Chauffeur der Familie. Er habe schon viel Unfug miterlebt, sagte er, aber noch keinen so schönen. Er ging mit ihr spazieren, legte ihr seine Philosophie dar, malte ihr eine gemeinsame Zukunft aus. Noch am selben Abend lehnte sie sich auf dem Sitz der Familienkutsche zurück, stellte einen Fuß auf die Schwelle und den anderen auf einen Schemel, hob ihre Röcke hoch und zeigte ihm, wo sie das Bleigewicht befestigt hatte. Edith war kein Kind von Traurigkeit. Sie hatte bereits einen Liebhaber, der eines Morgens nach Ohio abgereist war. Sie hatte gar nicht damit gerechnet, dass der Chauffeur würde bei ihr bleiben wollen. Doch George kündigte seinen Job und wurde ihr Impresario. Es war seine Idee, ihren Namen in Anastasia zu ändern. Fortan waren sie Monsieur und Madame und zogen gemeinsam durch die Lande. Geister folgten ihr, kamen aus dem Jenseits herüber, um sich zu manifestieren. Sie liebte die Herausforderung, den Prunk, das Geräusch ihrer Ringe auf dem Kristall, die Scheine, die sie am Ende der seltsamen, dunstigen Abende einsteckte. Sie wirkte in marmorverkleideten Sälen, aber auch in bescheideneren Behausungen. Sie nahm jeden Klienten an, solange er zahlen konnte. Sie war Amerikanerin. Gewissensbisse hatte sie nicht, die konnte sie sich gar nicht leisten. Sie war keines dieser Medien, die die Namen von Siegerpferden verrieten und sich vor dem Rennen über den Hudson davonmachten. Der einzige Gewinn, den sie ihren Klienten versprach, wurde im Jenseits ausgezahlt, in astraler Währung. Und sie wurde immer dicker. Sie räkelte sich auf Sofas, wenn sie in ihre hypnotische Ekstase fiel. Edelsteine zierten ihre Finger, ihre Uhrgehänge klirrten. Das Geklapper ihrer Halsringe und Anhänger kündigte sie an, noch bevor sie ein Zimmer betrat. Sie wusste, dass sie in gewisser Hinsicht eine Karikatur ihrer selbst war, eine Parodie, jene Art extravagante Mystikerin, die die feinen Herrschaften erwarteten. Andererseits hatte ihr Aufzug auch etwas Ehrliches, denn er machte deutlich, dass das, was geschehen würde, im Grunde genommen nichts als Theater war. Wenn eine trauernde Mutter ihr nicht abkaufte, dass die Kristallkugel einst einem ägyptischen Magus gehört hatte, dann würde sie ihr höchstwahrscheinlich weder die spiritistische Sitzung abkaufen, noch sich durch die vage formulierten Äußerungen, die Anastasia auf dem Höhepunkt ihrer Vorstellung von sich gab, trösten lassen.